Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite zu diesem besonderen Tag heute. Es ist ein bisschen ungewohnt, so mitten in der Woche einen Gottesdienst zu haben und ja, dass wir uns morgens hier so treffen, aber ist auch schön. Ich möchte heute mit euch versuchen, so ein bisschen das Leben Jesu insgesamt so mal vor Augen zu halten. Ja, Jesus hat auf dieser Erde gelebt. Wir feiern heute seine Himmelfahrt. Vor ein paar Wochen haben wir seine Auferstehung gefeiert an Ostern. Und heute wird es um seine Himmelfahrt gehen und was das für uns bedeutet, die wir heute leben. Und da möchte ich uns ein bisschen mit hineinnehmen, wie die Jünger und wie die Menschen das damals erlebt haben, als Jesus in den Himmel gefahren ist. Und so werde ich einmal so etwas, so im Schnelldurchlauf Jesu Leben uns versuchen vor Augen zu halten. Noch bevor Jesus geboren ist, kommt ein Engel zu Maria, zu seiner Mutter und prophezeit ihr, dass sie ein Kind bekommen wird und sagt ihr, du wirst schwanger werden. Und du wirst einen Sohn zur Welt bringen und den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron Davids geben und er wird ein ewiger König sein und der Heilige Geist wird in dir das Leben schaffen. Das muss eine ganz schön gewaltige Begegnung gewesen sein zwischen Maria und diesem Engel, als sie das so gehört hat, was da, wofür Gott sie gebrauchen möchte, für dieses einfach riesige Werk, dass sie schwanger werden wird und dass der Heilige Geist in ihr gerade dieses Leben bewirken wird und was dieses Kind einmal für ein Mensch sein wird, was für eine Bedeutung er haben wird. Nun, Jesus kommt zur Welt, Jesus lebt, er wächst heran und er ist eigentlich so einer wie wir, genauso wie du und ich. Er hat auch einen menschlichen Körper. Nur eins unterscheidet ihn ganz klar von uns allen. Er hat nie einen Fehler gemacht, er hat nie eine Sünde gemacht, dass er irgendwie dafür mal gestraft werden müsste oder so. Und Jesus wird erwachsen und er lehrt den Menschen auf eine Art und Weise, wie die Leute es damals einfach nicht gewohnt waren. Das war richtig faszinierend, wie Jesus zu den Menschen geredet hat. Und das war anders, als sie das von ihren Gelehrten damals gewohnt waren. Und Jesus öffnet so mit seinen Reden, mit dem, was er zu den Menschen sagt, den Menschen immer mehr die Augen für Gott, den Vater, dass sie ihn immer mehr erkennen und immer Gott auch so immer mehr verstehen. Und Jesus tut auch dazu noch unfassbar große Wunder. Kranke macht er gesund, Blinde werden sehend, Lahme werden gehend und sogar den toten Lazarus, den erweckt er wieder zum Leben auf und Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er zu ihnen redet. Und so prophezeit er auch das, was einmal noch kommen wird, das, was noch gar nicht passiert ist, was noch vor ihnen lag, er sagt, das und das wird einmal kommen. Und so wird der Name Jesus immer bedeutsamer unter den Menschen. Riesige Menschenmengen folgen ihm nach und die Menschen fragen sich, wer ist dieser Jesus? Ist er ein ganz normaler Mensch oder ist er vielleicht sogar einer von den altbekannten Propheten, so wie Elia, die so große Wunder getan haben? Weil sowas kennt man ja eigentlich gar nicht. Man hört das nur aus Geschichten. Und jetzt ist hier einer, der noch viel größere Wunder tut und der einfach ja, riesige Menschenmengen auch an sich anzieht und ja, ein ganz besonderer Mensch ist. Führungspersonen des Landes wollen diesen Jesus gerne sehen und Menschen lassen alles hinter sich stehen und liegen und folgen ihm nach. Die geistlichen Führungspersonen wollen ihn dann irgendwann einfach nur noch loswerden. Sie tun alles Mögliche, um ihn gegenüber dem Gesetz schuldig zu sprechen. Sie suchen Anklagepunkte, aber sie finden nichts, was irgendwie wahr sein könnte, dass sie sagen könnten, hier hat er sich am Gesetz verschuldigt und deswegen muss er dafür gestraft werden. Sie finden einfach nichts Wahres an ihm. Aber es kommt so weit, dass er doch zum Ende seines Lebens das Urteil der Kreuzigung ausgesprochen bekommt und so wird er dann auch unter schrecklichen Umständen gekreuzigt und umgebracht. Er stirbt am Kreuz und wird in ein Grab gelegt. Und wir lesen davon, dass er 3 Tage später auferstanden ist. Und diese Zeit nach seiner Auferstehung und bis zu seiner Himmelfahrt, da steht in der Bibel, dass er noch 40 Tage auf dieser Erde gewesen ist, 40 Tage Menschen begegnet ist und über 500 Zeugen erschienen ist. Und als Abschluss so seines menschlichen Lebens auf der Erde lesen wir dann noch von seiner Himmelfahrt, worum es ja auch heute gehen soll. Und da möchte ich mit uns den Text lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 6 bis 12. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und wenn wir so das ganze Leben Jesu einmal versuchen, uns vor Augen zu halten, dann sehen wir, Jesus ist auf einer eigenartigen Weise auf diese Welt gekommen und er ist genauso auch auf einer eigenartigen Weise von dieser Welt wieder weggegangen. Sein Leben hat viel Veränderung gebracht, sowohl für die Menschen damals, die so alles hinter sich liegen gelassen haben, um ihm nachzufolgen, und sogar noch für uns Menschen heute, die wir über 2000 Jahre nach ihm leben. Ich denke, es muss eine sehr große Anspannung unter den Jüngern damals gewesen sein, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Als er so nach seinem Tod wieder auferstanden ist, wieder lebte, was irgendwo unfassbar ist, und aber doch, er lebte und war noch so 40 Tage unter ihnen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich einige Fragen gestellt haben. So Fragen wie: Was passiert jetzt als Nächstes? Er hat so große Wunder getan. Was wird er jetzt als Nächstes tun? Und sie fragen ihn ja auch. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 lesen wir: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und so kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er noch mit seinen Jüngern geredet. Und dann sehen sie auf einmal, wie er in den Himmel auffährt und vor ihren Augen verschwindet. Und zurück bleiben so die, die alles hinter sich stehen und liegen gelassen haben und ihm nachgefolgt sind, die in ihm die Hoffnung für ihr Volk gesehen haben, die erkannt haben, er ist der von Gott Gesandte. Die bleiben da zurück. Und was war jetzt? Sie haben Jesus als ihren Herrn angenommen und jetzt ist der Herr auf einmal weg. Sie sind ihm immer hinterhergegangen, haben versucht von ihm zu lernen, was der Sinn im Leben ist. Und er hat ihnen viel beigebracht. Und jetzt ist dieser Herr auf einmal weg und sie bleiben zurück auf dieser Erde. Doch Jesus hat sie nicht als Waisen zurückgelassen. Jesus hat sie nicht als Kinder ohne Eltern zurückgelassen oder als ein Volk ohne König. Denn die Jünger wussten, unser Herr, er lebt. Und wir müssen jetzt nicht verzweifeln, weil er nicht mehr hier ist, sondern wir dürfen ihm dienen und ihm nachfolgen und so für ihn leben. Und ich finde das auch so gewaltig, was in den Tagen danach passiert ist. Jesus ist nicht mehr leiblich unter den Jüngern oder bei den Menschen und doch geschehen mächtige Dinge in seinem Namen. Viele Wunder geschehen durch die Apostel. In Apostelgeschichte 3 lesen wir davon, wie ein gelähmter Mann wieder gesund wird. Und die Leute haben die kranken Menschen sogar auf die Straßen rausgebracht, damit, wenn Petrus vorbeigeht, dass wenigstens sein Schatten auf diese Menschen fällt. So mächtige Wunder passieren einfach, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und in all dem erfüllt sich so auch das, was Jesus damals zu ihnen gesagt hat. In Johannes 14, Vers 12: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun. Allein schon diese Aussage, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Das ist ja schon mal etwas Unvorstellbares. Und dann sagt er, und ihr werdet noch größere Werke als diese tun. Und wir lesen ja auch davon, dass sich 3000 Menschen an einem Tag bekehrt haben. Und dieses Wunder, dass sich so viele Menschen bekehrt haben, das übertrifft sogar die Heilungen. Weil ein Mensch wird von seiner Krankheit nur so lange geplagt, bis er gestorben ist, dann ist diese Zeit vorbei. Aber wenn ein Mensch keinen Frieden mit Gott hat und dann stirbt, dann ist dieses Unheil noch viel schlimmer als das erste. Denn jeder Mensch wird einmal vor dem stehen, der ihn geschaffen hat. Und jeder Mensch wird von ihm gerichtet werden und wird vor ihm Rechenschaft geben müssen, vor dem heiligen vor dem heiligen Gott. Oft hören wir ja von dem lieben Gott. Und das ist ja auch wirklich voll und ganz wahr. Das ist so wahr, dass wir das gar nicht fassen, begreifen können, dass wir es gar nicht mal richtig beschreiben können, wie Gott so voller Liebe ist. Aber Gott ist genauso auch absolut heilig und absolut gerecht. Und wo jede Sünde vor ihm gerichtet werden wird und das auch einfach gerichtet werden muss, weil er so heilig ist. Und hier werden wir, vor diesem Ereignis werden wir in der Bibel ganz deutlich gewarnt, dass wir einmal vor diesem Gericht oder in diesem Gericht, dass uns das einfach bevorsteht. Und keiner von uns wird da sagen können, ich war ganz ohne Sünde, ich habe so ein gutes Leben geführt und deswegen habe ich keine Bestrafung zu fürchten. Keiner von uns schafft es, so ein Leben zu führen, dass er von Gott als Schuldloser bezeichnet werden kann. Jede Sünde muss gerichtet und bestraft werden. Und wisst ihr, an diesem Punkt wird Jesus für uns wieder so unfassbar wertvoll. Weil wenn wir einmal vor diesem Gericht erscheinen werden, dann werden wir einfach keine Strafen bekommen. Dann werden wir dafür nicht bestraft werden, was wir alles falsch in unserem Leben gemacht haben. Weil Jesus das auf sich genommen hat. Und wir müssen dieses Urteil nicht fürchten, weil Jesus bereits dafür bezahlt hat. Er hat die Strafe für unsere Sünden am Kreuz auf sich genommen. Und er, als der Sohn Gottes, hat mit seinem Leben für unsere Schuld bezahlt. Und Jesus hat nicht eine einzige Tat getan, die diese Strafe irgendwie verdient hätte. Wir lesen in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn wir uns jetzt hier auf Erden an ihm wenden, ihn als unseren Herrn und Erretter annehmen, dann müssen wir uns vor dieses Gericht nicht mehr fürchten. Dann dürfen wir mit Freude sogar auf den Tod schauen und wir dürfen sagen, das wird mal meine Erlösung sein. Wenn ich mal sterbe, dann werde ich bei ihm sein. Dann werde ich nicht gestraft werden für das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, weil Jesus da für mich einfach einstehen wird. In Markus 8, Vers 36 sagt Jesus, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden nimmt? Oder wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Und wir merken, wie klein auf einmal unser Leben wird mit all diesen schönen Erfahrungen, mit dem Reichtum, mit der Erfüllung, wenn wir jetzt auf dieses Gericht schauen. Dann ist unser Leben auf einmal so unbedeutend und so unwichtig, weil dieses Gericht einfach ein Ausmaß haben wird, was für die ganze Ewigkeit sein wird. Und es ist ein großes Wunder, wenn ein Mensch diese Erfahrung machen darf, wenn er sein Leben Jesus abgibt und Jesus so für ihn die wichtigste Person in seinem Leben wird. Was für eine große Tat war das doch, als sich so durch die Predigt von Petrus damals 3000 Menschen an einem Tag bekehrt haben. Das war ein riesiges Wunder. Und ich denke, gerade in diesen Ereignissen erfüllt sich so das, was Jesus gesagt hat, ihr werdet noch größere Wunder als diese tun. Weil das Veränderungen sind, die Ewigkeitswert haben. Die Jünger haben großartige Dinge nach der Himmelfahrt Jesu erlebt. Aber was bedeutet die Himmelfahrt Jesu für uns heute, die wir heute leben? Ich möchte so auf zwei Punkte eingehen. Als erstes möchte ich über den Heiligen Geist reden und das zweite ist das Warten auf seine Wiederkunft und das Erwarten seiner Wiederkunft. Jesus hat diese Welt verlassen und wir können ihn jetzt nicht mehr sehen, so wie wir andere Menschen sehen können. Wir begegnen Jesus, aber wir haben ihn nicht mehr so vor unseren Augen wie unsere Eltern oder Partner oder Freunde. Aber wisst ihr, was man nun denken könnte, man könnte jetzt sagen, Jesus ist nicht mehr hier und die ihm nachgefolgt sind und die ihm nachfolgen werden in den darauf folgenden Jahren, die wären ja eigentlich so wie Waisenkinder, wie Kinder, die keine Eltern mehr haben. Derjenige, der ihnen das Evangelium, das Leben und diesen neuen Sinn im Leben gegeben hat, der ist nicht mehr da. Er hat sie verlassen. Und sie sind jetzt wie Kinder ohne Eltern, halt ein Waisenkind. Dieses Waisenkind ist auf sich gestellt und die Eltern, die diesem Kind im Prinzip das Leben gegeben haben, die sind jetzt nicht mehr da. Sie sollten dieses Kind doch eigentlich erziehen, sie sollten dieses Kind doch eigentlich helfen, vorangehen, Vorbild sein, für dieses Kind sorgen, für das Essen, für das Dach über dem Kopf. Aber die Eltern sind nicht mehr da, es ist ein Waisenkind. Aber wisst ihr, Jesus hat zu seinen Jüngern genau über diesen Punkt geredet. Er hat diesen Vergleich der Waisenkinder gebraucht und gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. So möchte ich auch diesen Abschnitt lesen aus Johannes 14, Vers 15 bis 18. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und diese Worte Jesu, die haben sich erfüllt. Wir leben in einer Zeit, wovon Jesus seinen Jüngern vorausgesagt hat, er wird nicht immer bei ihnen so sein. Sie werden ihn nicht immer so sehen können, wie er mit ihnen gelebt hat. Aber der Heilige Geist, der wird vom Vater kommen und der wird ihnen beistehen. Der wird sie führen und sie leiten. So, wenn wir wieder dieses Bild von den Waisenkindern uns vor Augen halten, so wie die Eltern, die dem Kind vorangehen, das Kind viele wichtige Dinge im Leben beibringen und lernen und für dieses Kind ja einfach da sind, genauso wird der Heilige Geist für sie da sein. Er wird ihnen zeigen, was der richtige Weg ist. Er wird ihnen zeigen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und Gott möchte so auch heute in jeden von uns diese Führungsperson übernehmen. Er möchte uns leiten und uns führen. Ich gebrauche da gerne so dieses Bild von einem Navi. Klar, das ist ein sehr oberflächliches Bild, wenn wir das mit unserem Leben vergleichen. Aber ich denke, es ist uns doch eine Hilfe, um hier etwas zu verstehen. Wir haben uns jetzt ein Ziel vorgesetzt zum Beispiel. Wir geben es im Navi ein und sind unterwegs. Und das Navi sagt uns, wann wir abbiegen müssen, wann wir die Straße wechseln sollen, wann wir reagieren sollen. Und so kommen wir irgendwann auch so an unser Ziel an. Und genau das möchte Gott genauso möchte Gott dich auf dem Weg in deinem Leben führen. Er möchte dir zeigen, welche Entscheidung die richtige ist. Er möchte dir deutlich machen, worauf es in deinem Leben wirklich ankommt. Er möchte dir helfen, deine Prioritäten richtig zu setzen. Er möchte dir helfen, dass du dich immer mehr von der Sünde entfernst und immer mehr zu einem heiligen Lebenswandel einfach dahin wächst. Ich weiß nicht, welche Baustelle dich so gerade in deinem Leben beschäftigt, womit du ja einfach zu tun hast, welche Sorge vielleicht in deinem Herzen ist, welche Krankheit dich vielleicht bedrückt oder Streit, Unfriede mit Mitmenschen oder so, was auch ein großes Problem ist, einfach die mangelnde Liebe für unsere Mitmenschen. Das sind alles so Baustellen in unserem Leben, worüber man vielleicht nicht oft redet, aber die sind da und damit haben wir zu kämpfen. Aber ich möchte dir sagen, lege das in Gottes Hand und vertraue es ihm an und du darfst dir da absolut sicher sein, dass er dich da führen wird. Wenn du sein Kind bist, dann hat er dir seinen Geist gegeben. Und er möchte dir zeigen, wie du damit umgehen sollst. Und er wird dir auch ganz sicher die Kraft dafür geben, diesen Weg durchzugehen und einfach die Erfahrung zu machen, dass Gott da auch über diesen Dingen der Herr ist. Die Menschen sind damals mit ihren Nöten und mit ihren Problemen zu Jesus gekommen. Und Jesus hat ihnen geholfen. Und wir können uns heute im Gebet und im Vertrauen an die gleiche Macht wenden, wie die Menschen damals, die sich so an Jesus gewandt haben. Als zweiten Punkt habe ich das Warten auf seine Wiederkunft oder das Erwarten seiner Wiederkunft. Als Jesus so zu seinen Jüngern die letzten Worte redete, sagte er ihnen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und in Matthäus 28, Vers 19 und 20 sagt er auch, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das war eine riesige Aufgabe für die Jünger. jetzt das, was Jesus angefangen hat, dieses Evangelium, die Wahrheit weiterzutragen. Und nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, standen sie da mit diesem Auftrag und mit all den Erfahrungen, die sie mit Jesus gemacht hatten. Und so wie er gesagt hat, er hat sie nicht als Waisen zurückgelassen, genauso hat er sie auch nicht zurückgelassen als Arbeitslose oder als untüchtige oder sinnlose Männer. Sie wussten, wir dürfen jetzt unserem Herrn dienen. Wir dürfen jetzt für ihn leben und für ihn kämpfen. Und wir haben einen Sinn im Leben, auch wenn er jetzt nicht mehr hier bei uns ist. In Lukas 19 lesen wir von einem Gleichnis, das Jesus den Leuten damals erzählt hat. Ich werde den Text jetzt nicht lesen, einmal kurz erzählen, worum es da geht. Es geht da um einen Fürsten, der in ein fernes Land gezogen ist oder ziehen wollte, um dort seine Königsherrschaft zu holen. Und dann wollte er wieder zurückkommen. Er rief 10 Knechte zu sich und gab jedem von ihnen einen Pfund. Das ist eine Geldwährung gewesen und hat gesagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und als er dann irgendwann auch wieder zurückkommt, nach einer gewissen Zeit, lässt er sie alle vor sich rufen, einen nach den anderen, um zu erfahren, was sie mit diesem Pfund, mit dem, was er ihnen anvertraut hat, gemacht haben. Der Erste kommt vor ihnen und sagt, dein Pfund hat 10 weitere Pfund eingebracht. Ja, er hat damit gehandelt, er hat damit gearbeitet und ein Pfund hat weitere 10 Pfund eingebracht. Und der Fürst spricht zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht über 10 Städte haben. Er kriegt seine Belohnung dafür, dass er fleißig gewesen ist, dass er was mit diesem Geld gemacht hat. Der Zweite kommt zu ihm und sagt, dein Pfund hat 5 weitere Pfund eingebracht. Ja? Und auch er bekommt dafür eine Belohnung. Und so kommt auch ein Nächster zu ihm und sagt, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es aufbewahrt, weil ich mich vor dich fürchtete. Ich weiß, du bist ein harter Herr. Und bevor ich irgendwie noch falsch mit diesem Geld umgehe und das vielleicht verliere oder so, habe ich es zur Seite gelegt, aufbewahrt und hier nimm es dir wieder zurück. Ja, ist eine ziemlich demütige Haltung, aber das war nicht das, was der Fürst von ihm haben wollte. Und der Fürst, der war nicht froh darüber, dass er da so gehandelt hatte und der straft ihn dafür, weil er faul gewesen ist und weil er keine Frucht gebracht hat. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat diese Zeit für uns begonnen, in der der Fürst das Land verlassen hat. Diejenigen, die ihm nachfolgen, hat er einen Auftrag gegeben. Er möchte sie alle mit ihren Fähigkeiten und Begabungen gebrauchen, jeden einzelnen von uns. Er hat uns ausgerüstet mit Gaben und er möchte uns gebrauchen, dass wir für ihn dienen und er wird wiederkommen, genauso wie dieser Fürst zurückgekommen ist. Und dann wird jeder für sein Leben Verantwortung geben müssen. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Gott hat dir Gaben gegeben. Hast du sie für ihn eingesetzt? Es ist nicht unbedingt wichtig, dass wir, so wie dieser Erste 10 weitere Pfund eingebracht hat, dass wir viel Ertrag haben oder mal viel Frucht bringen werden, sondern dass wir Frucht bringen. Und dafür werden wir dann auch eine Belohnung bekommen. Was wird dieser Herr dann zu dir sagen? Wird er zu dir sagen, recht so, du guter Knecht, du bist treu gewesen, hier hast du deinen Lohn? Gehst du treu mit dem um, was er dir anvertraut hat? Wir können unsere Zeit heute mit vielen Dingen wir können unsere Zeit, unsere Kraft heute in vielen Dingen investieren. Aber ist das eine Investition, die bei diesem Gericht einmal von Bedeutung sein wird? Und da kann sich jeder selber so prüfen. Ich kann mir vorstellen, dass der böse Knecht die Zeit, in der sein Herr abwesend war, gut genutzt hat, um sich zu vergnügen, um vielleicht auch seine Zeit in anderen Dingen investiert hat. Er ist vielleicht nicht faul gewesen, aber er hat es einfach irgendwo für sich genutzt, diese Zeit. Aber das wurde hier nicht mal erwähnt. Das hat auf einmal gar keine Bedeutung mehr. Es hat gar keinen Wert mehr, was er diese Zeit über gemacht hat. Er hat keine Frucht gebracht. Und ich finde diesen Gedanken der Prioritätsliste richtig gut hier, weil wenn wir uns selber prüfen und sagen, was sind meine Prioritäten? Was steht für mich an erster Stelle? es kommt schnell so, dass der Beruf eine hohe Prioritätsstellung bekommt oder bestimmte Personen in deinem Leben. Und so können wir uns mit vielen Dingen einfach beschäftigen, ablenken, da viel Kraft reinstecken. Aber wenn wir jetzt auf dieses Gericht schauen, was meinst du, wird das bestehen bleiben? Das, wo du, wofür du lebst, wofür du dich einsetzt? Gott hat mit jedem von uns etwas vor und er möchte uns gebrauchen. Er möchte, dass wir unser Leben gut nutzen, um ihm zu dienen. Die Himmelfahrt Jesu war für die Jünger ein ganz besonderes Erlebnis. Sie haben Jesus als Menschen erlebt und sie konnten auch danach mit seiner weiteren Gegenwart rechnen. Die Himmelfahrt hat auch für uns eine Bedeutung. Wir sehen Jesus nicht, aber trotzdem dürfen wir wissen, er lebt und er ist bei uns. Und nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, kam der Heilige Geist. Und auch heute wohnt er in denen, die ihm sein Leben abgegeben haben, die Jesus nachfolgen. Und dieser Heilige Geist, der möchte uns führen, der möchte jeden von uns hier leiten und uns zeigen, worauf es in unserem Leben ankommt und was wichtig ist, woran wir zu arbeiten haben, wo wir einfach uns verändern sollen. Und wir können in dieser Erwartung jetzt leben und in dieser Erwartung leben, dass er auch wiederkommen wird. Und bis dahin, lasst uns unser Leben gut und sinnvoll nutzen, um ihm zu dienen. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch einmal aufstehen und dann werde ich noch ein Gebet sprechen. Ja, unser Vater im Himmel, vielen Dank dir dafür, dass wir so im Gebet zu dir kommen dürfen durch deinen Sohn, Jesus Christus, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir wissen dürfen, wir leben hier auf Erden, nicht vergeblich, sondern wir haben einen Sinn im Leben. Und auch wenn wir Fehler tun und so eigentlich von dich gerichtet werden müssten, dürfen wir wissen, dass wir leben werden, weil wir glauben, weil du, Herr Jesus, dafür für uns einstehst. Vielen Dank dir dafür. Und danke dir auch für die Gabe des Heiligen Geistes, dass du uns führen und leiten möchtest, dass du uns zeigen möchtest, worauf es jetzt ankommt in unserem Leben. Wir sehen dich nicht so, Herr Jesus, wie wir andere Menschen sehen, aber wir dürfen wissen, dass du lebst und dass du uns auch führen und leiten möchtest, auch in unseren Schwierigkeiten im Alltag, in unserem Leben, womit wir einfach zu kämpfen haben. Da bitte ich dich, hilf uns da, dir wirklich zu vertrauen, das in deine Hände zu legen. Und ich bitte dich, dass du auch da so deine göttliche Macht ganz deutlich machst, dass du zeigst, dass du auch über diese Dinge stehst. Und ich bitte dich, hilf unser Leben jetzt auch sinnvoll zu nutzen, unsere Prioritäten richtig zu setzen, dass wir für dich leben und dass du so das Wichtigste für uns in unserem Leben bist. Amen.